Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart. Herzlich willkommen. Ich begrüße Laura Boger. Laura, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Und ich glaube, das wird sehr spannend. Und mit dabei ist mein Kollege Niklas Reimann. Hallo, Niklas.
Hallo zusammen. Freue mich, hier zu sein.
Und es wird insofern auch spannend, sage ich mal. Ich bin doch einfach eine Generation erfahrener.
Ich kann es auch ausdrücken.
Denn Ich bin als Zeitzeug.
Ganz wissenschaftlich betrachtet.
Wann wurden die Gewerkschaften gegründet? Ja, ich habe noch gar nicht gesagt, was unser Thema ist. Das heißt, also ich habe es überschrieben jetzt auf die Schnelle mit Gewerkschaften und soziale Bewegungen. Es ist die Dissertationsarbeit von Laura mit dem Originaltitel Gewerkschaften in Baden-Württemberg zwischen Traditionalismus und neuen sozialen Bewegungen. Was steckt da dahinter? Nämlich die Frage, wie stehen Gewerkschaften oder in welchem Verhältnis haben sie zu Umwelt- und Friedensbewegungen der 70er und der 80er Jahre in Baden-Württemberg? Und eben diese Beziehung hat Laura Boger in ihrem Dissertationsprojekt sich als Thema genommen. Und Laura sagt dazu, das wird hoffentlich gleich noch viel mehr sagen, nicht selten kam es vor, dass den Gewerkschaftsvorständen vorgeworfen wurde, sie hätten sich etabliert und zu sehr von ihren eigenen Klientel entfernt. Der mikroperspektivische Zugang dieses Projekts, der auch Landes- und Ortsvorstände in den Blick nimmt, zeigt jedoch die Ambivalenz, Vielschichtigkeit sowie inhaltlichen und personellen Verflechtungen zwischen Gewerkschaften und den neuen sozialen Bewegungen. Und über die Ambivalenz müssen wir reden. Wir müssen reden. So, ja, Laura, ich habe genügend anfangs gesagt zu dir. Also sag was zu deinem Lebenslauf.
Ja, gerne. Also ich bin Historikerin. Ich habe in Tübingen Geschichte und Ethnologie im Bachelor, im Master dann neuere und neueste Geschichte, Zeitgeschichte und eben mit dem Schwerpunkt, ich habe vorhin im Eingangs vor unserem Live-Auftritt schon erzählt, mit dem Schwerpunkt auf Museum und Sammlung studiert, habe also dementsprechend einen Praxisschwerpunkt in Tübingen wählen dürfen. War dann aber auch neben dem Studium mehrere Jahre wissenschaftliche Hilfskraft im Haus der Geschichte in Baden-Württemberg hier in Stuttgart und habe im Bereich Ausstellung mitgearbeitet und unter anderem eben am Gedenkbuch für den Baden-Württembergischen Landtag. Das sagt ja vielleicht den einen oder anderen was. Es ist ein Projekt, das sich eben denjenigen Abgeordneten gewidmet hat, die entweder vor 1933 oder nach 1945 in einem der südwestdeutschen Landtage, muss man ja sagen, weil es gab ja mehrere, waren und im Nationalsozialismus eben von Verfolgungen unterschiedlichster Art betroffen waren. Und auch an den ersten beiden Teilen der Ausstellungstrilogie Gier, Hass, Liebe, ja, die Liebe läuft gerade noch im Haus der Geschichte, war ich auch beteiligt. Wer die aktuelle noch nicht gesehen hat, ich glaube, ich nehme es mir mal raus und sag mal, ist empfehlenswert, kann man sich ganz gerne mal anschauen.
Also die Liebe habe ich noch nicht gesehen, bei Gier habe ich hauptsächlich in Erinnerung diese Wand voller Sneakers.
Ja, ich war tatsächlich daran beteiligt, diese Sneaker zu inventarisieren, also halt in die Datenbank einzutragen und abzumessen und Farben und die Beschaffenheit und alles Mögliche, das war ein Act und das Auflegen dann in diese Vitrine war auch nicht ganz ohne, vor allem als kleiner Mensch hat man da immer eine Leiter für gebraucht, aber ja, die Liebe ist auch ganz toll und was ich an diesem Ausstellungs-, also will jetzt auch nicht zu viel darüber erzählen, aber was ich da ganz toll finde, ist, dass sie sich auch aufeinander bezogen haben, ne? Also wie so eine Trilogie, wie im Film, wenn man sich das vorstellt, Teil 3 hatte auch so ein bisschen was mit Teil 1 zu tun und manche Geschichten sind wiedergekommen mit einer anderen Perspektive und ja, also für alle Museumsfans auf jeden Fall vielleicht ein Muss. Ja, genau. Und eben seit Ende 2021 bin ich Promotionsstipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung und arbeite eben an meinem Dissertationsprojekt über das Verhältnis baden-württembergischer Gewerkschaften und den Friedens- und Umweltbewegungen der 70er und 1980er Jahre. Fange so ein bisschen mit 68 an. Ne? Okay, wie etablieren sie sich eigentlich? Oder nein, wie entstehen diese Bewegungen eigentlich? Und inwiefern werden sie irgendwann dann Normalität? Ja, also inwiefern wird Protest irgendwann zum festen Bestandteil der Demokratie irgendwo?
Die Zeit davor hast du jetzt nicht in deinem...
Also Also ich komme vielleicht nachher noch, wenn ich über die Inhalte spreche, dazu. Aber was ich natürlich auch spannend finde und was auch wichtig ist, ist, wenn ich mir anschaue, wie entstehen Friedens- und Umweltbewegungen. Die sind ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern es gibt natürlich Vorläufer, die reichen teilweise bis ans Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Ja, wir haben schon Anfang des, vorhin auch noch darüber gesprochen, Ende des 19. Jahrhunderts, eine Naturschutzbewegung, ja, die eine sehr konservative war, die auch eng mit dem Heimatschutzgedanken verbunden war. Wir haben auch eine Friedensbewegung, die sehr eng mit der alten Frauenbewegung vielleicht auch zusammenhängt. Ja, Bertha von Suttner ist vielleicht so ein Name, eine Frau, die sehr stark, sich stark gemacht hat eben für den Frieden, für Antikriegshaltungen und eben aber auch für das Wahlrecht. In den 50ern gibt es ja noch die Bewegung Kampf dem Atomtod.
Tod ohne mich.
Genau. genau. Das schaue ich mir dann nur an, um zu erklären, dass es jetzt nicht plötzlich gekommen ist, sondern dass hier Ideen aufgegriffen worden sind, aber diese Bewegung neuen Typ sozusagen nochmal eine ganz andere ganz anderes Interesse hatten als Bewegung alten Typs. Ja? Und da unterscheiden wir in der Wissenschaft, beziehungsweise da lehnen wir uns auch sehr eng an die Sozialwissenschaften. Und da unterscheiden wir zum Beispiel zwischen diesen großen Bewegungen, Liberalismus, aber auch die Gewerkschaften, ne, zur Etablierung des Sozialstaats, aber auch eben die alte Frauenbewegung, die das Wahlrecht mit sich gebracht hat. Also diese ganz großen Themen und dann aber die neuen sozialen Bewegungen, die jetzt das, was schon da ist, nochmal verstärken wollen, ja, also Partizipation, Bürgerbeteiligung, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt, Gleichberechtigung, die gibt es schon irgendwo, ja, weil das Ausmaß können wir uns nochmal unterhalten, aber das ist nochmal verstärkt und auf eine ganz andere Ebene, also die Organisation ist anders, Gewerkschaften sind stärker organisiert zum Beispiel, wohingegen die neuen sozialen Bewegungen, ich packe sie jetzt mal alle in einen Topf, sind natürlich auch nochmal wesentlich vielschichtiger, als wir das jetzt hier thematisieren können, aber die sind wesentlich mehr in so Kleinteilige organisiert. Wir haben Initiativen, wir haben Vereine, wir haben diese Verbände, die wesentlich mehr regional organisiert sind und auch so große Skepsis hatten gegenüber Organisationen, gegenüber dem Funktionärswesen, was ja auch in den Gewerkschaften sehr stark war. Und genau das ist jetzt hier interessant in den Ende der 60er Jahre ungefähr, ja, und das hatten wir halt vorher so nicht.
Ich hatte aber noch im Kopf auch soziale Gruppierungen, sage ich mal, die ganzen Migrantengruppen, Migrationswellen, also mit der klassische Gastarbeiter, die ja sich, also angefangen die Italiener im italienischen Club oder die Griechen oder wie auch immer, aber die ja sehr starke Durchdringungen auch bei den Gewerkschaften haben, aber das ist jetzt in deinem Spektrum so
nicht. Also ich werde es immer wieder, ich werde immer wieder darüber stolpern, also ich bin gerade in meiner Arbeit an dem Punkt, wo ich noch lese, aber auch schon anfange, Quellen auszuwerten. Ja, also ich kann vielleicht auch erzählen, ich gehe in Archive so, ich werte Quellen aus und da stoße ich natürlich auf das Thema, wie gehen wir eigentlich mit migrantischen Gruppen um, wie gehen wir mit eingewanderte ArbeitnehmerInnen um, ja, also ich finde den Begriff Gastarbeiter findet ihr vielleicht auch oder eben nicht, ich finde den sehr schwierig, einfach weil erstens behandelt man Gäste nicht so und zweitens
in Deutschland schon, das hat Tradition. Ich meine, ja, also, der Begriff Fremd, der Fremde, also es gibt ja das Fremdenzimmer auch nach wie vor, sehe ich es noch manchmal an der Wand stehen in Pension, also Xenos auf Griechisch, das heißt Fremd und Gast. Ne? Im Deutschen heißt es halt nur Fremd, fertig.
Ja, aber das klingt ja alles sehr spannend, gerade wenn du sagst, dass es ja im frühen 19. Jahrhundert waren wir ja, wo du gesagt hast, wo das alles sehr konservativ war.
Und Ende 19. bis Anfang 20. ist genau.
Ende 19. bis Anfang 20. wo das alles sehr konservativ war und dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten dann doch schon sich mit dem Ganzen dann auseinandersetzen musste, dass man das ja dann nicht mehr ganz so abgeschottet mit dieser Heimatschutzideologie dann auch zusammenbringen konnte, ja, in dem Kontext.
Das Thema war dennoch anschlussfähig für Konservative. Also es ist jetzt nicht so, als würde plötzlich jetzt in den 70er Jahren diese Umweltschutzbewegung nur noch aus Linken bestehen. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, falsch zu sagen. Das ist eine Gruppe auf jeden Fall. Dürfen auch nicht vergessen, dass diese neuen sozialen Bewegungen anschlussfähig waren für konservative Gedanken. auf jeden Fall, aber doch noch eben diese Vielschichtigkeit und auch diese, wir sind in der Zeit des Kalten Krieges, ja, und sobald irgendwelche DKPler da rumgelaufen sind, sag ich jetzt mal ganz flapsig formuliert, hatte man schon Angst, kommunistische Unterwanderung, huiuiui, müssen wir halt aufpassen, uns abgrenzen und so weiter. Und das war jetzt nochmal so ein Unterschied, der auch noch irgendwie gesellschaftspolitisch mit reinspielt, ja, und das ist genau mein Forschungsinteresse, also diese Anführungsstrichen klassischen Gewerkschaftsthemen, Tarifverhandlungen, Streik, Bewegungen und so weiter, die in Baden-Württemberg, also wir sprechen von einem großen Tarifgebiet, ja, auch einem Tarifgebiet, wo die IG Metall sehr, sehr stark war und auch Vorbild geben für manche andere Tarifgebiete in der Bundesrepublik. Aber und diese Sachen interessieren mich eher sekundär, ja, weil das wissen wir alles irgendwie schon so ein bisschen. Was wir aber nicht wissen ist, wie sieht's eigentlich mit diesen Themen Umwelt und Frieden aus? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, weil wir schon beim Thema Konservative innerhalb der neuen sozialen Bewegung oder eine der neuen sozialen Bewegungen war ja auch diese Anti-Atomkraft. Bewegung, ja, und wenn wir uns da ein ganz prominentes Beispiel, und damit möchte ich einfach ganz gerne anfangen, euch das ein bisschen so zu erzählen, weil das für mich auch ein hochspannendes Feld ist, ist das Beispiel in Wiel, ja, im badischen Wiel wurde in Mitte der 70er Jahre von der Landesregierung so ein bisschen geplant worden, ist ja, okay, können wir da ein Atomkraftwerk bauen, ja oder nein, und da gab es ja immense Proteste aus der Bevölkerung, überwiegend eben regional, und wer sich so ein bisschen auskennt, das ist halt sehr, sehr ländlich geprägt, es kam natürlich linke Studierende aus Freiburg, ja, die dagegen protestiert haben, so diese alten 68er, sag ich mal, die dann halt da eben einen Anschlusspunkt gefunden haben. Du hast ja vorhin erzählt, du hast ja selber in Freiburg studiert.
Genau. Aber eine politisch sehr aktive Stadt.
Und das ist ja das irgendwie das Interessante, hier trifft der linke Student, die linke Studentin auf den Winzer von nebenan, ja, der sein Leben lang CDU gewählt hat, der sein Leben lang konservativ war und jetzt gesagt hat, vor meiner Haustür möchte ich das nicht mehr. Und das ist ja die Frage, wenn die Gewerkschaften, die haben sich übrigens erst Ende der 70er Jahre dazu geäußert, also das Thema Wiel war eher so, ja, irgendwo in Südwestdeutschland passiert da irgendwas, ja, aber es war dann so auf Bundesebene, hatte man das erst gar nicht so auf dem Schirm, erst mit Brockdorf, Gorleben hat sich das so ein bisschen geändert und das Spannende ist ja dann eigentlich zu diesen Unterschied mal ein bisschen festzumachen. Okay, wenn die Bundesvorstände sagen, okay, wir sagen ja zur Atomkraft, aber friedlich und solange, dass wir die Arbeitsplätze erhalten können, dann ist ja die Frage, was passiert eigentlich mit Gewerkschaften vor Ort? Ja? Und inwiefern wirkt sich das auf die Beziehung aus? Denn was wir, und das ist ja auch die Chance dieser Herangehensweise, die ich wähle, mikroperspektivisch zu arbeiten, ist ja eben zu gucken, okay, was passiert eigentlich vor Ort, ja, an diesen Krisenflecken, an diesen Orten, wo eben dieser Protest aktiv stattfindet. Das ist jetzt meinetwegen, habe jetzt das Beispiel Wiel gebracht, Mutlangen ist ja auch so ein Fall für die Friedensbewegung, wo man ja auch ganz eindeutig sagen kann, okay, da passiert irgendwas und da passiert auch was mit Milieus, ja, wir unterscheiden zwischen Arbeitern und Arbeiterinnen und wir haben Gutbürgerliche, wir haben die Winzer und Bauern und so und da verschiebt sich aber was, weil die Leute vor Ort Beziehungen haben, weil sie miteinander verflochten sind. Ja, wenn mein Nachbar hier für die Grünen sich stark macht und sagt, ja, irgendwie müssen wir aber auf unsere Natur irgendwie schützen vor der Industrialisierung, vor dem Auswuchs des Kapitalismus, vor dem Wachstum, dann interessiert das natürlich irgendwo auch den Arbeiter nebenan, weil er sich denkt, ja gut, vielleicht kann ich das ja irgendwie mit meinen Kollegen im Betrieb irgendwie organisieren oder diskutieren. Ja? Mhm. Und dann entstehen Diskussionen, die über diese Grenzen einfach, die wir uns setzen, dieses Schubladendenken irgendwie hinterfragen. Und das ist eben diese Ambivalenz.
Also das Symbol der Anti-AKW-Bewegung war ja die Sonne, Atomkraft, nein, danke. Ne? Und der Versuch des Gegenstoß, könnt ihr euch erinnern?
Du gehst wahrscheinlich auf die 35.
Nee. Also wirklich der Aufkleber-Gegenentwurf war Atomkraftgegner überwintern bei Dunkelheit mit kaltem Hintern. Und das waren so zwei gekreuzte Neandertaler-Knochen. Okay. Also das finde ich symbolisiert sogar sehr gut, was du gesagt hast. So diese erstmal die völlige Distanz der Gruppen zueinander.
Aber hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gekannt mehr. Also nee. Den Anti-AKW, der ist gängig, den kennt man aus Schulbüchern, den kennt man noch von den Autos teilweise, wie du schon gesagt hast, wenn man aus dem ländlichen Raum kommt, bis heute von Nachbarn, die das dann auch stärker in die dörflichen Gemeinschaften mit reintragen. Aber diesen Gegenentwurf, den habe ich
ja, hat sich auch so nicht Mal durchgesetzt.
Ich dachte, nur, du meinst, wie die Gewerkschaften dann das auch adaptiert haben, dass die Aufmachung von diesem Aufkleber dann
ja, ein Stück weit später. Ja, das sicherlich auch, ja. Aber es hat sich auch nicht durchgesetzt, aber es war ja quasi der Versuch, sprachfähig zu werden, so will ich mal sagen.
Ja, es gab ja auch, also das ist ja eigentlich auch total interessant zu wissen, dass es innerhalb der Gewerkschaften auch eine vergleichsweise kleine, aber doch eine Opposition gab, die eben sich gegen Atomkraftwerke und den Bau von Atomkraftwerken eben geäußert hat. Das nennt sich, die Gruppe heißt Aktionskreis Leben, Gewerkschafter gegen Atom. Heinz Brandt war ein ganz prominenter Vertreter dieser Gruppe und Jakob Moneta, der war auch der Herausgeber, meine ich, der Metaller-Zeitung, ne? Genau. Die gab es auch hier, die gab es in Stuttgart, die gab es in Esslingen, die gab es aber auch teilweise in Lörrach und am Bodensee, und das ist ja eigentlich interessant, dass sich diese Bewegung nicht unbedingt auf die Zentren eben fokussiert haben, ja? Sondern dass die auch damit in die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Peripherie gegangen sind, also in diese ländlichen Regionen. Und das zeigt ja das Beispiel Wiel ja auch ganz gut, dass es eben nicht nur eben Thema ist, was Stuttgart interessiert und die Landesregierung. Ja, und ich glaube, dieser Gegensatz fällt mir jetzt gerade ein spontan, dieser Gegensatz Schwaben und Baden war vielleicht für die Baden auch nochmal so ein Grund zu sagen, okay, die Stuttgarter entscheiden, die Landesregierung. Ich glaube, ja, in den 70er Jahren war es Filbinger, genau, Hans Filbinger. Spät kam dann danach und spät ist das ja dann das Projekt Wiel ja auch abgelehnt worden.
Ne? Wir sind hier ja am Freien Radio Wiel und Radio Dreieckland in Freiburg hat eine ganz enge Beziehung zueinander. Das war so quasi, also damals ja auch dieses, wir schaffen alles, unsere eigenen Sprachrohre, unsere eigene Kultur, Musik. Wie hieß er? Walter Mossmann, genau, der Lieder geschrieben hat mit 32 Strophen, also quasi so ein Bengelsänger, die neue Wacht am Rhein. Aus dieser Zeit heraus ist eben 1983 Radio Dreieckland entstanden, mit harten Kämpfen auch im Übrigen. Also sie wurden einfach bekämpft, aber letztlich.
Das ist ja da auch, wo das Archiv Soziale Bewegung ist, ne? Ungefähr in diesem.
Genau.
Wie heißt das nochmal?
Im Grün.
Heißt, hat das nicht einen bestimmten Namen, dieses Quartier? Ach, nee, oder? Auf jeden Fall war ich da auch schon.
Wobei?
Nein.
Ich habe ewig gebraucht, um da hinzukommen, weil das irgendwie so ganz versteckt um die Ecke ist.
Aber direkt
ist.
Beim Hauptbahnhof
genau.
Adlerstraße durch, dann
genau,
gleich
genau.
Rechts, schon ist man da.
Ja, aber es sah gar nicht so aus, als wäre das so ein Archiv. Deswegen. Ich kenne Landesarchive und auch so Stadtarchive und Kreisarchive, und dann kommst du halt dahin und tust okay. Aber total nett und super, also super. Große Hilfe gewesen, auf jeden Fall.
Ich würde mal vorschlagen, wir machen eine musikalische Zwischenrunde. Angefangen hatten wir, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein von Tokotronic, und wir hatten es vorher schon, Niklas, ne? Es ist ganz, ganz schwierig, eigentlich Musik zu finden, die dein Thema, beide Bewegungen irgendwie miteinander betrachtet. Das ist eigentlich nicht richtig da. Ne?
Das ist auch vor allem in der Wissenschaft sehr getrennt von. Also es passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich auch schon festgestellt habe, und zwar, dass die neuen sozialen Bewegungen gerne auch sozialwissenschaftlich dann einheitlich quasi betrachtet werden und die Arbeiterbewegung eher dann historiografisch, und dieses Zusammendenken. Wird jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es wird sonst keiner tun, aber es ist halt dann doch irgendwie so eine sehr getrennte Betrachtungsweise, was ich eigentlich sehr schade finde, weil die abhängig beschäftigte und gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmerinnenschaft ist ja jetzt nicht komplett davon ausgenommen. Ne? Und genau.
Wir sprechen hier mit Laura Boga über ihre Dissertation zum Thema Gewerkschaften und neueren sozialen Bewegungen, und wir haben die halbe Stunde schon vergeigt mit alles sehr spannend, aber eigentlich möchte ich dir jetzt mal die Plattform geben, um den Inhalt deiner Arbeit etwas zu skizzieren.
Ja, das kann ich gerne machen. Also inhaltlich beschäftigt eben, das eine sind die Gewerkschaften und das andere ist, wie gehen sie eigentlich mit eben dem Thema Frieden und Umwelt um? Ja, und gibt ja unterschiedliche Ereignisse in den 70ern und 80er Jahren, die sehr anschlussfähig waren für diese neuen sozialen Bewegungen. Fangen wir an mit der Frage, okay, wie gehen wir mit Atomkraft um? Da darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, aber auch zum Beispiel, wenn es um die Umweltbewegung geht, müssen wir uns auch natürlich das Thema Waldsterben anschauen, die sehr hoch emotionalisiert war, so eine Debatte, wo es darum geht, wie gehen wir eigentlich, also unser Wald ist nicht mehr nur krank als Folge der Industrialisierung und das Produzieren sozusagen, sondern er stirbt halt. Und das war, dieses Thema ist zum Beispiel für mich deswegen so spannend, weil es mir ermöglicht, auch die kleineren Gewerkschaften in den Blick zu nehmen. Ja, also nicht nur die IG Metall, nicht nur die ÖTV, sondern eben auch zum Beispiel die GGLF, die Gewerkschaft Garten, Land und Forstwirtschaft, genau. Und weil die sich sehr, sehr stark gemacht hat für die Aktivitäten gegen das Waldsterben, da auch sich mit Grünen unterhalten hat vor Ort und so. Das ist das eine. Und das andere sind eben auch die Friedensbewegungen, dann eben in Baden-Württemberg ganz prominentes Beispiel, der Fall Mutlangen. Ja, so protestieren wir dagegen mit unserer eigenen Fahne oder eben nicht. Das geht ja wirklich bis in die Landes- und Bundesvorstände, diese Debatten, mit wem zeigen wir uns, mit wem gehen wir Bündnisse ein, sind wir stark genug, um alleine zu agieren oder brauchen wir Bündnisse irgendwann, ja? Wenn so viele AkteurInnen gleichzeitig eben dagegen protestieren, warum müssen wir dann eigene Sachen machen? Das war so eine Frage, die man sich gestellt hat. Genau, dann eben auch die Frage, gerade wenn es um so Positionen geht, wie positionieren wir uns zu den Friedensbewegungen, wie positionieren wir uns zu dem Thema Umweltschutz, dann war das aber auch immer so eine Generationsfrage, ne? Also die vielleicht auch daher rührt, dass die älteren GewerkschafterInnen, nicht alle, aber viele, vor allem in den Vorständen, die Vergleiche gemacht worden sind mit den Protesten der Nationalsozialisten, ja, und jemand, der in Weimar sozialisiert, den NS miterlebt hat, der ist vielleicht einfach ein bisschen skeptischer gegenüber Leuten, die jetzt auf die Straße gehen und diesen unorganisierten Protest irgendwie mitmachen. Und die jungen Leute, vor allem die DGB-Jugend und die Jugendverbände der Einzelgewerkschaften, die dann doch eher denken, ja, was ist denn eigentlich euer Problem so, ne? Und können wir da nicht ein bisschen mehr machen? Und da zum Beispiel ganz prominentes Beispiel eben, darüber haben wir jetzt gerade während die Musik lief noch kurz gesprochen, diese große Friedensdemonstration in Bonn, ja, und 1981, wo dann Georg Benz aufgetreten ist, jemand vom Vorstand, was ja schon auch echt eine Leistung war in der Zeit, wo man sich nicht so richtig einigen konnte auf die eigene Haltung, und auch die DGB-Jugend da eigentlich hin wollte, auch mit der eigenen Fahne, wo dann auch dieser eben das verboten wurde von den Vorständen, und da wurde auch dagegen protestiert, und da waren sich auch eben die DGB-Einzelgewerkschaften nicht einig, und diese Uneinigkeit ist das, was ich halt eben immer untersuchen will. Also mich interessiert nicht, okay, da läuft's, sondern wo läuft's eigentlich nicht? Und gerade bei diesen beiden Themen, die auch nicht zu den Hauptschwerpunkten der Gewerkschaftsarbeit gehören, ja, ist das halt total interessant zu sehen, weil da unterscheidet sich das eben nicht nur je nach Einzelgewerkschaft, sondern auch nach Ort. Also es war nicht jeder Kreisvorstand war einig in diesen Fragen, und das schaue ich mir an.
Spannend. Also ich kann da als Zeitzeuge erzählen, ich war auf den allen großen Friedenskundgebungen, auch 81, nur 81 bin ich halt damals tatsächlich, wenn man so will, im Freundeskreis oder sowas da hingefahren. Und ab 80 war ich ja dann schon bei der Bahn, und da gab es, sage ich mal, insofern eine Besonderheit, der Bundesvorsitzende war Ernst Haar, er war auch Staatssekretär.
Und auch aus Baden-Württemberg übrigens.
Aus Stuttgart, ja. Er war Bundestagsabgeordneter auch aus Stuttgart. Mhm. Und ich war dann gar nicht so viel später in der Bundesjugendleitung der GDD, hieß es damals, Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands. Hatte also sehr wohl Kontakt mit ihm. Und ich weiß es nicht ganz genau, aber Ernst Haar muss Erlebnisse gehabt haben im Zweiten Weltkrieg. Das Thema Frieden war für ihn sehr zentral. Wir hatten auch Austausch, also zu allen möglichen Ländern, vor allem wirklich in Osteuropa. Also ich hätte jede Woche auf eine neue Begegnung gehen können. Und er hat sich da zurückgehalten, aber auch, also später war das dann innerhalb der GDD so nicht mehr Es wurde nicht thematisiert, sagt man so, hat man aber auch niemand aufgehalten. Und ganz konkret, das war ja dann 22. Oktober 83, die Menschenkette, wo es sehr wohl schon aber auch etabliert war, auch bei den Gewerkschaften. Ich habe den Antrag gestellt, dass wir mit unterschreiben als DGB-Ortsvorstand Stuttgart, als GDE-Ortsvorstand Stuttgart. Und die Antwort von dem Kollegen Braun werde ich nie vergessen, der ganz großzügig, gnädig gesagt hat, also das machen wir nicht wegen SS20 oder was weiß ich nicht. Aber die Jugend hat natürlich das Recht, wenn sie dahin will, sich vom Wasserwerfer nass spritzen zu lassen. Ne? Also du hast es, glaube ich, vorher ganz spannend schon erzählt mit diesen unterschiedlichen vielleicht Erfahrungen, wie Protest aussieht. Also wir bekamen die gnädige Erlaubnis.
Ja, ich meine, selbst es gab ja dieses Komitee, ne? Dieses Friedenskomitee für diese Organisation der Friedenswoche, war es, glaube ich, sogar im Oktober 83, und Siegfried Pomerenke war als Vertreter des DGB-Landesbezirks ja auch Teil dieses Komitees, ja. Um eben den Einfluss der Gewerkschaften in diesem Komitee halt eben sichtbar zu machen und um die gewerkschaftlichen Interessen auch zu vertreten gegenüber der Interessen der, sag ich mal, Kommunisten innerhalb der
Friedensbewegung. Ja, und auch Werner Pfennig oder solche Leute.
Genau, ja.
Entschuldigung, ich habe dich jäh unterbrochen.
Nee, ist ja völlig in Ordnung. Zwischendurch gibt es ja auch immer mal Fragen. Ich glaube, du hattest...
Ganz viele. Ich sehe schon, der Niklas hat sein ganzes Buch.
Ganz viele Notizen. Ich bin tatsächlich aber gerade noch dabei, das einzuordnen, was du jetzt gerade erzählt hast. So für mich, so in meinen... in all das, was ich hier jetzt heute gerade schon am Lernen bin. Genau, aber... Wir sind ja mal ausgegangen, so dass du über den Inhalt deiner Arbeit berichtet hast. Und da hat sich mir vorhin dann auch schon die Frage gestellt, wie umfangreich du diese Arbeit anlegst, weil wenn du diesen Blick ins Detail wirfst, also sogar bis hin zu den einzelnen Kreis- und Stadtverbänden, dann scheint mir das ein sehr, sehr großes Unterfangen, und da musst du ja irgendwo die Prioritäten setzen.
Auf jeden Fall.
Wie machst du das?
Also ich habe ja, als ich gerade ein bisschen über den Inhalt meiner Arbeit erzählt habe, habe ich ja gleich von Ereignissen erzählt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, die Gewerkschaft ÖTV äußert sich so und so, die Gewerkschaft IG Metall äußert sich so und so, und bin ja nicht die Einzelgewerkschaften, die damals ja noch mal ein paar mehr waren, als sie es heute sind, habe ich ja jetzt nicht gemacht, sondern ich habe geguckt, okay, wo sind eigentlich Krisenorte, wo sind Herde, wo sich diese Bewegungen, wo sich diese Milieus einfach treffen, und wo entsteht irgendwie was Neues oder wo entsteht eine Verflechtung oder eben auch nicht. Es kann ja auch sein, dass diese Anspannung einfach halten. Ja? Es gibt, man könnte meinen, zum Beispiel die Katastrophe in Tschernobyl könnte dazu führen, dass die Gewerkschaften einheitlich sagen, okay, jetzt ist aber vorbei. Ne? Sobald die Arbeitnehmerschaft betroffen ist, ne? Und das war sie ja dann in dem Fall, dann ist Sense sozusagen. Gab trotzdem Ortsverbände, die gesagt haben, ja, Heilbronn zum Beispiel war so die ÖTV, glaube ich, war das in Heilbronn, die gesagt hat, ja, nee, wir müssen trotzdem Kernkraftwerke erhalten, ne, für die Arbeitsplätze und so weiter. Also ich schaue mir jetzt nicht jeden einzelnen Ortsverband an und nicht jede einzelne Einzelgewerkschaft von A bis Z, sondern ich gucke, wo gibt es diese Ereignisse und wo hat sich welche Gewerkschaft geäußert? Denn nicht für jede Gewerkschaft waren diese Themen natürlich relevant. Man könnte ja zum Beispiel meinen, dass diese Umwelt- und Friedensdebatten für die GEW zum Beispiel total uninteressant ist. Ja? Da könnte man ja von ausgehen, so als Lehrergewerkschaft Anführungsstrichen, könnte das ja total irrelevant gewesen sein. Dabei, wenn man dann zum Beispiel ich habe ja vorhin von dem Aktionskreis Leben, Gewerkschaft gegen Atom erzählt, viele dieser Mitglieder innerhalb dieses Aktionskreises kamen aus der GEW, ja, und haben halt, gucke ich mir das zum Beispiel an. Also ich gucke nicht nach Einzelgewerkschaft, weil das wäre einfach zu viel und das wäre auch, würde ich, glaube ich, mehr suchen als finden, so. Aber wenn ich halt von Ereignissen ausgehe, und in Baden-Württemberg haben wir ja diese Protestorte, wir haben ja unglaublich viel Protestaffinität in diesem Bundesland, und das macht es halt natürlich super interessant zu gucken, wie gehen die Gewerkschaften vor Ort eigentlich damit um.
Sehr spannend in dem Zusammenhang, jetzt gerade auf GEW bezogen, die ja eine relativ junge Gewerkschaft da ist und die vielleicht diesen Missing Link zwischen den zwei
Milieus
mitbrachte. Also ich denke an das Thema Berufsverbote, sprich, also sagen wir mal, stalinistisch strukturiert oder ja, vielleicht auch sozialisiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu sagen, nee, wir, also Bildung als Demokratieauftrag.
So, ja, und eben diese Aufklärung, ne? Wir müssen unsere Bevölkerung und Gewerkschaftsmitglieder aufklären, was Atomkraft eigentlich bedeutet, ne? Was es mit uns macht, was es für Gefahren mit sich bringt. Das war, das hat die GEW ganz stark als Bildungsauftrag auch gesehen. Also so kann man das vielleicht verstehen. Oder die Aktion gegen Kriegsspielzeug, ne? Als Teil der Friedensbewegung und so. Und wenn du mich fragst, wie ich vorgehe, dann ist zum Beispiel, haben wir vor der Sendung auch nochmal kurz über den Antikriegstag gesprochen, der natürlich im gewerkschaftlichen Selbstverständnis eine unglaublich weite, lange Tradition hat, ne? Und dass man das jedes Jahr aufs Neue erinnert an und dieser Zusammenhang auch zwischen Frieden und Antikriegstag einerseits und dann aber auch immer diese Referenz macht zum Nationalsozialismus, der in der Friedensbewegung an sich vielleicht gar nicht so unbedingt das Erste war, woran man gedacht hat und in Gewerkschaften dann doch irgendwie diese Tradition hat, ich schaue mir zum Beispiel die Reden an oder Zeitungsartikel anlässlich des ersten Kriegstages, ne? Okay, was haben die Gewerkschaften vor Ort eigentlich gemacht? Und dann ist immer dieses nie wieder Faschismus, nie wieder Nationalsozialismus und das ist vielleicht auch nochmal so eine gewerkschaftliche Besonderheit eigentlich.
Das wäre ja vielleicht ein Exkurs wert, die Grünen heute, die eben genau dieses nie wieder Faschismus, spätestens seit Joschka Fischer karikieren, der gesagt hat, man muss ein zweites Auschwitz verhindern, indem er Belgrad bombardiert. Also das ist irre, weil dieser Gedanke, sage ich mal, wäre innerhalb der Gewerkschaften, also mit diesem Milieu oder Potenzial so nicht möglich gewesen.
Wobei sich da wieder Milieus treffen, also ein Kollege hat, ich habe letztens mit einem Kollegen gezoomt, der ist inzwischen in San Diego, dort Dozent und der hat Teil seiner Habilitationsschrift war ein kleiner Exkurs in die Plakatgruppe, ja, sagt Willi Hoss ist vielleicht ein Name, Willi Hoss war
Betriebsrat.
Der war, glaube ich, Schweißer, genau, und eben bei IG, in der IG Metall und hat dann aber Anfang der 70er Jahre eben diese Gruppe, diese Betriebsliste gegründet, ne, die Plakatgruppe und hat sich dadurch eben dadurch den Ausschluss aus der IG Metall quasi kassiert und die Plakatgruppe, oder man hat ja vor den Toren dann des Daimler-Benz-Werks in Untertürkheim Flyer, Flugblätter und so weiter verteilt und da sind auch teilweise dann Studierende gekommen. Aber er hat mir auch erzählt, sogar Joschka Fischer war da mal anwesend. Ne? Und da war Willi Horst vermutlich auch schon nicht mehr in der IG Metall und später ist er ja auch zu den Grünen gegangen. Aber da treffen sich auch wieder diese Milieus. Ne? Zum einen diese Studierendenschaft und zum anderen eben die Arbeiter bei Daimler-Benz vom Band. Das ist natürlich auch total interessant, dass sich da eben auch wieder Leute treffen, die eigentlich so an sich in ihrer Arbeitswelt sozusagen nichts miteinander am Hut haben.
So, letzte Runde hier mit Laura Burger über Gewerkschaften und neue soziale Bewegungen. Laura, erzähl, wie du arbeitest.
Ja, ich bin Historikerin und wir arbeiten hauptsächlich mit Quellen. Also der Hauptbestandteil, ich bin jetzt gerade Anfang meines zweiten Jahres, ja, und der Hauptbestandteil meiner Arbeit ist quasi gerade darin, eben zu lesen. Natürlich ganz viel Literatur. Es gibt ja schon Literatur zu Gewerkschaften, es gibt schon Literatur zu neuen sozialen Bewegungen und jetzt aber diese Schnittstelle zu untersuchen, das sind quasi meine Quellen, zu gucken, okay, wo reden die einen über die anderen oder mit anderen, dann, ja, das kann ja auch passieren.
Ja,
und genau. Bette sie dann eben in den Kontext meiner Fragestellung ein. Und ja, was sind Quellen eigentlich? Ja, also ich weiß nicht, wenn man ist dann irgendwie mal so voll in seinem Tunnel drin, wenn man so lange schon in diesem Fach drin ist und halt sich nur mit Geschichtswissenschaft beschäftigt.
Und vor allem, wo bekommt man die Quellen her?
Genau. Also ich bekomme sie überwiegend aus Archiven. Das große DGB-Archiv ist ja Teil des Archivs der sozialen Demokratie in Bonn. Das ist angesiedelt an die Friedrich-Ebert-Stiftung. Also ich bin mit ihr nicht nur durch das Stipendium verbunden, sondern eben auch durch die Arbeit selbst. Und das sind dann, also die Quellen sind dann überwiegend dann in erster Linie Korrespondenz, ne, mit Vorständen, aber auch mit den persönliche Korrespondenz zwischen Mitgliedern des Vorstands. Also so spannende Persönlichkeiten sind für mich vielleicht, weil sie eben auch aus Baden-Württemberg sind, sind viele aus der IG Metall, die in den Vorständen gegangen sind. Also seit bis, also ich glaube, bis in die Nullerjahre war das irgendwie Tradition, dass ab 1968 der Vorsitzende der IG Metall aus Baden-Württemberg kommt. Und ganz spannend sind da zum Beispiel die Korrespondenzen zwischen Eugen Loderer und Franz Steinkühler, ja, die zwei ganz unterschiedliche Denkmuster vertreten und doch irgendwie beide aus dem gleichen Bundesland stammen. Und des Weiteren sind es auch Protokolle. Es sind, heute werden überwiegend Ergebnisprotokolle geschrieben, einfach um es zusammenzufassen und halt kurz zu halten. Und in den 70er Jahren findet man dann doch irgendwie ganz interessante Protokolle, die dann teilweise bei 12, 13 Seiten gehen.
Also wo sehr
dann,
akribisch ausgeführt sind.
Ja, wo dann auch wirklich der Mitname und Gewerkschaft ausgeführt wird, wie er sich zu XY zum Beispiel geäußert hat. Ne?
Für die einzelnen Positionen tatsächlich komplett nachvollziehbar.
Total.
Wer hat sich in welcher Runde wie positioniert? Gegenüber wem?
Ja, und das selbst, in, also wenn ich die DGB-Landesbezirksvorstandsprotokolle durchlese, dann habe ich ja alle Gewerkschaften quasi gebündelt in einem Protokoll. Das ist natürlich total cool für mich, weil ich dann halt eben alles so schön auf einen Blick habe. Und ja, das sind eben auch eine Form von Quellen. Oder was ich mir zum Beispiel auch anschaue, sind natürlich auch Reden, wenn ein Antikriegstag gut zelebriert wird. Es gibt ja Jahre, wo es mehr in den Fokus gerückt ist, ja, aufgrund von der Frage, wo lassen wir unsere Atomraketen stationieren, dann wird das natürlich ein bisschen mehr zelebriert und dann kommen dann auch mehr prominentere Persönlichkeiten vor und ja, werden dann auch von in der Zeitung, in der Presse ist auch so eine wichtige Quelle für mich, werden dann auch da eben rezitiert und so, wie gehen eigentlich bestimmte Zeitungen mit diesem Thema um, inwiefern werden Gewerkschaften da überhaupt betrachtet und dann gibt es ja auch noch Einzelgewerkschaften und die Einzelgewerkschaften haben ja auch noch mal ihre Publikationsorgane, ja, und es können dann ja Bücher sein oder eben Zeitschriften oder eben der Aktionskreis Leben, Gewerkschafter gegen Atom hat ja seine eigene Zeitschrift zum Beispiel, aber auch die Plakatgruppe, ne, die haben auch ihre eigene Zeitung rausgebracht und das schaue ich mir dann auch an und Broschüren, Flugblätter sind total interessant. Die finde ich auch zum Beispiel, es gibt ja in Stuttgart die Bibliothek für Zeitgeschichte, ist Teil der Württembergischen Landesbibliothek und die haben eben eine Abteilung, die heißt Neue Soziale Bewegung und da ist Flugblättersammlungen bis
zum Abwinken. Da wühlst du dich durch.
Total. Und da musst du echt mal, also da musst du eher gucken, was nehme ich nicht, als das, was ich nehme, weil da echt super viel da ist, aber das ist eine gar nicht so zu unterschätzende Quellenart, weil gerade diese Veranstaltungshinweise, ne, oder so Aktionen, wenn die geplant werden, dann werden ja auch immer die Veranstalterinnen genannt. Und das zeigt mir manchmal dann doch, okay, wo haben eigentlich Gewerkschaften vor Ort, ja, der DGB-Kreisvorstand Stuttgart mit der Friedensinitiative XY zusammengearbeitet. Ja, und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wo sich Menschen eigentlich oder wo sich Gruppen und Initiativen dann doch vernetzen.
Also sehr zeitintensive Recherchearbeit.
Ja.
Sehr viele Primärquellen.
Ja, das ist ja dann die Hauptsache. Das ist quasi meine Forschung, meine Daten sammle ich quasi so. Und weil es einfach manchmal auch echt interessant ist, so wie mit dir, Joab, du bist ja auch Zeitzeuge, weil es ja auch natürlich interessant ist zu gucken, okay, wie haben sich eigentlich Einzelpersonen da positioniert oder wie haben sie es wahrgenommen, auch einfach mal manchmal persönliche Gespräche zu führen, ja. Das finde ich eigentlich immer ganz interessant, das hinzuzuziehen, um eben persönliche Eindrücke, Netzwerke, Beziehungen viel schneller erkennen kann und wenn der Nachbar zum Beispiel im BUND oder so aktiv war, ne, und man einmal im Monat mit der Nachbarschaft irgendwie grillt oder so und dann halt über Umweltschutz debattiert und als Arbeiter bei Daimler jetzt vielleicht nicht die, also direkt irgendwie Kontakt dazu hat, dann hat man halt eben so die Möglichkeit, aber da jemandem zuzuhören und das auch in den Betrieb mitzunehmen, diese Erkenntnisse und Erfahrungen.
Meine These geht dahin, dass das sowieso tatsächlich hauptsächlich über die Personen geht und nicht über die Organisationen. Nur als Beispiel, weil du es erwähnt hast, also der DGB-Kreis Stuttgart war ein Teil der Bewegung für dieses Deserteursdenkmal und auch immer aktiv, wie wenig oder wie sehr, weiß ich jetzt nicht, aber um die Frage, dieses Wilhelmsdenkmal abzureißen auf dem, Karl muss es sein, wenn es der Karlsplatz ist. Ja.
Ich glaube Karl.
So, also da wirst du, glaube ich, nichts finden, dass da Bewegungen verschmelzen, also DGB mit anderen Akteuren.
Verschmelzen nicht, aber...
Aber man hat sich im Thema getroffen, im Kommunizieren, genau. Ja, ja. Ja. Laura, unsere Zeit ist fast rum.
Echt schnell. Ich war ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Aber irgendwie ging das ja echt wie am Schnürchen gerade.
Ja, ich habe es euch ja gesagt, wir bräuchten eigentlich noch eine zweite Stunde. Ich meine, wenn du willst, kommst du gern wieder?
Vielleicht, wenn ich so kurz vor Abgaben bin. Ja. Wenn ich da Zeit habe, dann habe ich vielleicht auch ein paar mehr Ergebnisse.
Und ja, das wäre wann?
Das darfst du Dr. Brandt nie fragen. Nein, mein Plan ist es schon, so schnell wie möglich fertig zu werden. Also ich will jetzt keine 5 Jahre promovieren.
Naja, früher hatten wir doch auch 30 Semester studiert.
Ja, aber ich...
Ein Zeitzeugebericht.
Ich denke eher, man kann sich relativ schnell verzetteln. Wir haben ja vorhin auch schon festgestellt, dass es je nachdem, wie man halt vorgeht.
Das habe ich ja gemeint. Viele, viele Primärquellen. Genau. Und wenn du mir alleine erzählst, wie viele Flyer und Plakate du dir da anschaust, wo ich mir dann denke, boah, da kann man aber halt auch echt verweilen.
Das genau, ist, und deswegen ist es halt super wichtig, sich da auch einfach mal irgendwann Grenzen zu setzen und sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Eine Dissertation ist keine Habil. Es sollten nicht mehr als 350 Seiten werden, sonst kriege ich Ärger mit meinem Doktorvater. Aber genau. Dann kann ich ja gerne mal wiederkommen. Kein Problem.
Super. Laura, herzlichen Dank. Auch Niklas, dir vielen Dank. Also, tschüss.
Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.